Alexandra Kohlmann ist heute da. Wir sind hier bei LLP Next, beim Innovationskongress, und werden einen Live-Podcast aufnehmen. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Danke. Und erzähl doch mal, wie ist das jetzt, nicht zu wissen, auf wen man trifft?
Wie ist das? Also ich habe mir schon ein bisschen Gedanken natürlich gemacht, wer mich so erwarten könnte, aber bin natürlich nicht drauf gekommen. Ich bin jetzt nicht aufgeregt, aber natürlich ist man schon ein bisschen gespannt, aber positiv gespannt.
Markus Müller ist bei mir. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Freue mich sehr.
Man hört im Hintergrund den Applaus. Wir werden hier gleich auf die Bühne gehen und du wirst live dein Blind Date kennenlernen. Wie fühlst du dich?
Ich bin natürlich total aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was jetzt noch kommen soll.
Ein Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz. Diesmal nicht im Podcast-Studio, sondern live von LRP Next, dem Innovationskongress der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Ich sitze hier mit meinem Blind Date. Beide gucken sich wie immer aufgeregt an und fragen sich, wer ist der andere? Was wird das für ein Gespräch? Ich darf vorstellen, Dr. Alexandra Kohlmann, Markus Müller. Willkommen.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Und dann kommt natürlich die erste wichtige Frage, kennt ihr euch?
Ich glaube nicht.
Ich glaube nein.
Okay, also. Sehr gut. Ja, so ist das. Alexandra.
Also ihr habt es gut vorbereitet, weil das ist ja eure Intention, dass man sich nicht kennt. Also mir wäre es nicht, glaube ich, so bekannt. Vielleicht haben wir uns mal auf dem Weinfest getroffen und wussten es nicht.
Also ich würde mich erinnern. Ich glaube, wir kennen uns tatsächlich nicht und umso schöner.
Genau. Magst du mal erzählen, ganz kurz, was machst du?
Ich leite in zweiter Generation ein Familienunternehmen und wir machen Schmierstoffe, ganz kurz.
Was machst du denn, Markus?
Ich leite das Staatstheater Mainz als Intendant und Geschäftsführer und mache das in erster Generation sozusagen. aber immer wieder an anderen Orten, aber jetzt schon 11 Jahre, 2 Monate und keine Ahnung, 7, 8 Tage hier in Mainz.
Sehr schön. Jetzt habt ihr schon so einen kleinen Eindruck von wegen, was könnte es für Gemeinsamkeiten geben oder eben nicht. Es gibt eine zweite Regel bei Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz, nämlich, dass sich unsere Gäste ein Geschenk mitbringen, wohl wissend, dass sie ja gar nicht wissen, wem sie das Geschenk übergeben, und das Geschenk soll immer ein bisschen was erzählen über einen selber. Alexandra, was hast du denn mitgebracht?
Über einen selbst, okay. Also ich habe 2 Sachen mitgebracht. Ich habe was Persönliches mitgebracht und etwas aus dem Business-Kontext. Das erste ist ein Stein. Er ist ein bisschen gewärmt jetzt. Ich hatte ihn in der Hosentasche.
Oh, vielen Dank.
Und zwar kommt er aus Zypern. Ich war nämlich letzte Woche tatsächlich auf Zypern in einem Yoga-Retreat und dachte, ich bringe von einem Yoga-Retreat. Also ich habe Yoga gemacht.
Ah, Yoga-Retreat.
Okay. Genau. Und da gibt's weiße Felsen auf Zypern und ich fand den Stein irgendwie ganz schön so als Erinnerung. Und er soll ein bisschen Ruhe ausstrahlen. Genau, und das zweite ist, eher aus dem Business-Kontext, das ist eine Flasche von unserem nachhaltigen Motorenöl. Also ist so ein bisschen wir waren schon immer ein sehr nachhaltig auch produzierendes Unternehmen, haben aber dann auch gesagt vor 2, 3 Jahren, wir wollen das ausweiten auch auf die Produktpalette. Und jetzt denkt man natürlich bei Motorenölen, Getriebeölen und so weiter, das ist jetzt alles irgendwie nicht so ganz sauber. Und haben daher auch gesagt, wir möchten den Nachhaltigkeitsaspekt auch eben auf unsere Produktpalette übertragen. Und das ist quasi ein Motorenöl, was 1:1 einem normalen Motorenöl entspricht. Nur, dass die Basisöle eben auf nachwachsenden Rohstoffen basieren. Genau, und das habe ich auch mitgebracht.
Das ist ja toll. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Großartig.
Wir haben auch Kettenöl, auch übrigens nachhaltig.
Ich habe noch so einen uralten Mini und ich glaube, vielleicht freut er sich, wenn er mal neues Öl
bekommt. Also wenn es nicht passen sollte, einfach nochmal melden, dann wir haben sehr viele Alternativen davon. Es ist immer so ein bisschen schwierig zu antizipieren, was die Menschen natürlich für Auto fahren.
Ja, genau.
Mal gucken, ob die Spezifikation passt, sonst einfach nochmal melden.
Ich gucke schon mal. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung von Autos.
Ja, genau.
Aber
Hauptsache fährt.
Aber falls ich habe mein Fahrrad wie immer nicht abgeschlossen, es steht einfach vor der Tür, falls ich dann nicht zurückkomme.
Das hätte ich jetzt aber nicht so laut gesagt, hoffentlich ist hinterher noch da.
Wer eins bringen braucht, soll es nehmen.
Was hast du denn mitgebracht?
Ja, ich habe das natürlich noch nicht verraten, weil das natürlich, also vielen Dank. Also meistens freue ich mich natürlich auch über den Stein, weil der ist natürlich ein tolles, sehr persönliches Geschenk. Ich habe ein Geschenk mitgebracht, bei dem man natürlich gleich ein bisschen was verrät von den wichtigen Fragen des Lebens. Deswegen, ich übergebe das mal so in unserem Theater Sternbeutel.
Dankeschön.
Gerne auspacken. Und dann gilt es natürlich, die Grundfrage zu beantworten, die da dann gleich lautet, wenn wir sie rausnehmen.
Das klingt nach Wein.
Ja, man muss sie beide rausnehmen.
Aha. Schon mal ein guter VDP-Wein.
So. Was ist die wichtigste Frage eigentlich im Alltag?
Die wichtigste Frage im Alltag?
Ja, also wenn man außerhalb von Theater und von Schmierstoffen...
Ob es einen guten Wein im Haus gibt.
Riesling oder Grauburg.
Ach so, ja.
Deswegen habe ich jetzt mal beide mitgebracht. Silke Philipps-Deters, die mich gefragt hat und eingeladen hat und das Blind Date arrangiert hat. Ja. Die ist zum Beispiel überzeugte Grauburgunder-Trinkerin. Wir dürfen du sagen untereinander, oder?
Ich denke schon.
Ja, ja, Daniela, wir duzen uns ja ohnehin netterweise.
Dankeschön.
Dürfen wir auch du sagen, Alexander?
Sehr gerne.
Ja. Also was? Deswegen lerne ich ja gleich was von dir kennen. Die wichtige Frage, Riesling oder Grauburgunder?
In dem Fall würde ich den Riesling nehmen, weil ich Eisquell eine sehr spannende Beschreibung finde.
Ja, sehr schön. Ich bin auch total, das matcht schon mal. Jeder erste Punkt, weil ich bin absolut Riesling-Trinker. Ich würde nie Grauburgunder trinken, obwohl der wirklich sehr gut ist. Das sind ja unsere Staatstheaterweine. Wir haben ja eine eigene Bankettlinie und sind ja seit 4. Januar 2020 auch Gastronom. Theater sind wir schon seit 1834. Aber dass wir auch Gastronomie machen, ist eigentlich noch relativ frisch. War eine einigermaßen merkwürdige Entscheidung, am 4. Januar 2020 Gastronomie zu machen, wenn man am 14. März in den Lockdown ging. Von daher war der Auftakt denkbar schwierig. Aber wir sind mittlerweile wirklich, glaube ich, eine der großen Gastronomiebetriebe in Rheinland-Pfalz. Und die Weine gehören eben ganz selbstverständlich auch zum Austausch und zur Begegnung dazu.
Ja.
Und der Bischel vom Grauburgunder oder der Eisquell eben von Caroline und Oliver, also in dem Fall eben vom Weingut Battenfeld Spanier, die sind beide toll. Und ich freue mich, dass du Riesling-Trinkerin bist.
Super, vielen Dank. Freue ich mich sehr. Ich trinke sehr, sehr gerne Wein. Vor allen Dingen auch Weißwein. Wobei jetzt kommt irgendwie wieder die Zeit fürs Rotweintrinken, finde ich.
Das stimmt,
irgendwie so,
aber, ne? Aber wir haben nur einen Rotwein in der Bankettlinie, da hätte ich keine Frage stellen können. Und wenn du noch ein bisschen in den Beutel kramst, dann kannst du noch ganz was Kleines entdecken. Man muss ja auch in diesen Herbstphasen ein bisschen Glanz ins Leben bringen. Und deswegen habe ich dir noch ein paar Glitzersterne von einem Staatstheater mitgebracht. Wenn man sie abzieht, hat man irgendwo die Chance, noch ein bisschen Glitzer und Glanz ins Leben zu bringen. Und das sind die letzten, die wir noch hatten vom letzten Weihnachtssortiment. Und ich dachte, ich würde meine letzten vier Glitzersterne übergeben.
Dankeschön.
Es ist mein erstes Blind Date. Und jetzt bin ich ja schon... Ich bin 52 und deswegen bin ich auch total aufgeregt, dass du dabei bist.
Ein hosenwarmer Stein und Glitzer.
Das darf ich meinen Kindern nicht zeigen, sonst sind die gleich weg.
Genau. Die Emotionen sind also schon da.
Dankeschön.
Sehr gut. Alexandra, wenn du jetzt hörst, dass er der Intendant ist vom Staatstheater Mainz, gibt es Fragen, die dich beschäftigen und genauso andersrum. Was hättest du für Fragen an Alexandra?
Also eine Frage tatsächlich, weil du nämlich gemeint hast, du bist ja erste Generation, aber euch gibt's ja eigentlich schon viel, viel länger. Also du machst es aber seit 11 Jahren, hast du gesagt, ne?
Ich bin jetzt 11 Jahre, 2 Monate, 7 Tage, glaube ich, in Mainz.
Zählst du das so?
Nein, genau. Ich weiß nicht, am 1. August 2040, ich weiß gar nicht, wie viel ist denn heute, vielleicht ist aber auch schon der 8. oder 9.
Heute ist der 6. Oktober.
Heute ist der 6., dann bin ich einen Tag vorausgeeilt. Also... Ich darf das jetzt über diese Zeit hin machen. Ich war vorher Generalintendant in Oldenburg, ganz im Norden, und davor stellvertretender Generalintendant in Mannheim am Nationaltheater. Lange Zeiten auch, jeweils 8, 9 Jahre. Komme aber eigentlich aus dem Allgäu und komme vom Dorf, wo es mehr Kühe als Menschen gibt. Und auch, aber ein richtiges Theater und eine Freilichtbühne, wo die Menschen so zusammen wie in einem großen Volkstheaterprozess Theater spielen. 4 Generationen und proben dann 6, 7, 8 Monate und spielen dann über die Sommertheater. So wie in Oberammergau, nur weltlich. Da werden so die Freiheitshelden fahren. Gottes von Berlichingen, Wilhelm Tell, Andreas Hofer, Jungfrau von Orleans. Also die Preisklasse richtig saftig mit Schlachten und Kanonenschlägen und bei Jungfrau von Orleans 300 Schafe und dann 60 Pferde, also so richtig saftiges Volkstheater, und das hat mich relativ früh zum Theater gebracht. Und deswegen, und auch die unsere kleine Theaterbühne, in der man dann noch ein bisschen ernsthafter spielt, führte dazu, dass ich mit 15 angefangen habe, Theater zu machen. Und seitdem gibt es keine 3 Wochen mehr in meinem Leben, die nicht irgendwas mit Theater zu tun gehabt hätten. Aber gut war, dass meine Eltern da keinen Ehrgeiz hatten und das ein eigenes Feld war, weil ich war so ein, ich war immer so der Revoluzer und der, ich mache auf gar keinen Fall das, was von mir erwartet wird, Typ. Und alle Ehrgeize, die meine Eltern hatten, die sind ganz jämmerlich gescheitert. Ich habe das Klavierspielen nach wenigen Jahren, das mir zwangsverordnet wurde, zu meinem Leidwesen wieder eingestellt. Mein Vater war nebenher Skilehrer und Gebirgsjäger bei der Bundeswehr, und ich saß immer im Schnee mit meinem roten Skianzug und habe geheult mit 4, und alle haben gedacht, ich bin ein Mädchen. Also es gab wirklich da traumatische Erfahrungen, wenn man sozusagen, wenn man diese Dinge halt nicht so auf die Reihe gebracht hat, die andere von einem erwarten. Und wenn man so ein Feld hat, in dem man sich selbst austoben kann, hat mir im Leben eigentlich immer Freude gemacht.
Und was heißt zum Theater kommen? Das heißt, hast du dann selber auch mitgespielt zu Beginn oder warst du gleich in so einer Rolle des Intendanten oder Regisseurs?
Ich wusste ehrlich gar nicht, was ein Intendant überhaupt ist. Und ich bin erst mal zum Spielen dazugekommen. Es war jemand ausgefallen bei Diener zwei Herren von Goldoni und in so einer Aufwärterrolle. Ich bin immer schon bei meinem Text, ich bin schon durch den, kaum war ich durch den Vorhang, habe ich schon meinen Text angefangen. Und also das war maximal für den Hausgebrauch. Also es ist nicht weiter negativ aufgefallen, aber in dem Amateurkontext ging das und hat mir auch viel Spaß gemacht. Aber das braucht die Welt, braucht mich absolut nicht als Schauspieler. Ich habe dann auch vor dem Abi schon meine erste Inszenierung gemacht und habe auch meine Facharbeit im Deutsche LK drüber geschrieben. Romulus der Große von Dürrenmatt, das war ein bisschen besser, aber was ich, glaube ich, ganz gut kann, ist so die richtigen Menschen zusammenbringen, Themen setzen, Rahmenbedingungen schaffen, damit Kunst existieren kann. Dass das dann irgendwann Intendant heißt, wusste ich noch nicht, aber ich wusste, ich will auf jeden Fall zum Theater. Und deswegen bin ich dann auch nach Franken, ein ganz kleines Theater nach Bamberg, und habe in Bamberg und Erlangen studiert. Ich habe BWL, Germanistik, Theaterwissenschaften und Philosophie studiert und immer parallel am Theater gearbeitet. Und damals war ich noch jung und fit, da konnte ich von 8 bis 10 in der Uni sein, von 10 bis 2 im Theater, von 6 bis 10 wieder in der Uni, dann abends von 6 bis 10 die Theaterproben, und nachts um 23:30 haben wir dann Probenstart gemacht mit meiner freien, ambitionierten Theatergruppe, dem Kanaltheater, und haben wir von 23:30 bis morgens um 4 geprobt in den Probebühnen des Theaters, weil ich hatte ja einen Schlüssel. Das wusste am Anfang auch keiner. Irgendwann haben sie uns erwischt. Und dann durften wir die Stücke auch in der Studiobühne spielen, weil sie, glaube ich, okay waren. Aber auch die, ja, als Regisseur gibt es einfach so viele fantastische Kolleginnen und Kollegen. Da braucht es mich auch nicht, sondern ich glaube, ich mache eigentlich das am liebsten, was ich jetzt tun darf, so dass das Gesamtkonstrukt schaffen.
Schön.
Was, wollte gerade sagen, was
jetzt,
interessiert
jetzt dich denn wollte ich ja, genau, an rückfragen. Alexandra?
Das ist ganz witzig, weil ich meine, es war meine 11. Schulklasse. Ich war in Alzey auf dem Gymnasium. Und ich habe in der Requisite, glaube ich, war es, beim Staatstheater in Mainz ein Praktikum gemacht.
Ehrlich?
Ein Schülerpraktikum, ja.
Wieso das? Also wieso hast du, weil man überlegt ja immer, was mache ich für ein Schülerpraktikum? Hat es irgendwas damit zu tun, was ich mal werden will?
Ich glaube, tief in mir steckt eigentlich auch jemand, der ganz gerne mit so Konventionen bricht und nicht immer so gerne den Erwartungen irgendwie immer gerecht werden will. Und also ich glaube, es will wahrscheinlich keiner so, aber dann beugt man sich wahrscheinlich irgendwie. Aber ich fand es immer eine spannende Welt. Also Theater, ein bisschen Schauspielerin wollte ich vielleicht irgendwann mal werden, hat dann halt nicht so funktioniert, aber oder ich habe es nicht mal probiert.
Du malst auch?
Ja, ich male ein bisschen, genau, aber das erinnert mich noch. Ich war da total gerne. Das hat so richtig Spaß gemacht, hinter die Kulissen zu schauen, und ich durfte in dieser Werkstatt da auch so rumwerkeln. Ja. Ich mach schon gerne was mit meinen Händen, und ist auch was, was mir so ein bisschen manchmal in meinem Alltag tatsächlich fehlt.
Das ist das, was mich auch total interessiert. Natürlich, ne, wenn man dich sieht als junge, attraktive Frau, die plötzlich sozusagen mit Schmierstoffen zu tun hat, denkt man ja als Klischee, das ist eben so ein klassischer Jungsjob mit so ein bisschen auch noch die Ölverschmier. Da hat man ja wirklich, jeder hat so seine lustigen Klischees, mit denen er aufwächst, bis er ein eigenes Bild machen kann. Deswegen interessiert mich das natürlich total. In zweiter Generation sozusagen, was dich da drin gehalten hat, warum du nicht ausgebrochen bist und was es dir im Alltag bringt, also wie sehr du den Beruf leben kannst, wo du deine Energie rausziehst, weil du hast gesagt, am Theater, bei diesem Praktikum, wir machen ja nur Prototypen, wir gehen mit nichts in Serie. Alles, was wir machen, machen wir ja nur genau einmal. Und selbst wenn man nach 20 Jahren mal wieder Romeo und Julia auf den Spielplan nimmt, das ist ein anderes Regie-Team, andere Spielende, ein anderes Konzept, andere Regie-Requisiten, Kostüme. Man ist immer wieder neu. Und ihr arbeitet ja an der stetigen Verbesserung. Aber dann natürlich macht es ja auch Sinn, die Entwicklung irgendwann in Serie gehen zu lassen. Wie bist du da hingekommen und was hält dich da dran und warum hast du gesagt, ich bin in zweiter Generation da auf jeden Fall richtig in diesem Beruf?
Ja, gute Frage. Also ich bin, glaube ich, schon ein sehr auch pflichtbewusster, verantwortungsvoller Mensch, aber ich wollte mir auch einfach immer die Optionen auch offen halten. Deswegen habe ich mich dann erstmal auch nach meinem Abitur für etwas entschieden, was doch sehr, sag mal, sehr generell irgendwie war. Ich habe erstmal bin nach München gegangen, habe dort Technologie und Management orientierte BWL studiert, hatte Chemie LK auch, also war schon eher irgendwie so naturwissenschaftlich auch orientiert und genau, bin aber auch, muss man sagen, halt die einzige Tochter und mein Vater hat das Unternehmen halt von Grund auf an aufgebaut und wenn du mit so einem Unternehmen irgendwie aufwächst, was ja auch auf dem Grundstück meiner Großeltern war, ich sag auch immer so ein bisschen, ich bin mit diesem Geruch auch irgendwie groß geworden und das ist für mich wirklich wie Heimat, wie zu Hause. Und auch heute gehe ich noch wahnsinnig gerne morgens bei uns ins Unternehmen rein und man riecht halt, was wird gerade so produziert. Und kurzum, mein Vater hat dann nochmal 2012 eine Entscheidung getroffen, eine sehr große Investitionsentscheidung, nämlich, dass wir nochmal nach Worms gehen. Sind dann damals aus der Pfalz nach Worms auf ein riesengroßes Grundstück, eins der letzten, was es damals eben auch gab. Und damit war aber irgendwie auch so ein bisschen, und da stand halt natürlich auch dieses Thema dann der Nachfolge auch im Raum, weil so eine Investition, wenn du die halt triffst, dann triffst du die für viele, viele Jahre, meistens auch Jahrzehnte. Und ich konnte mir das sehr gut vorstellen. Ich war da irgendwie auch neugierig drauf. Bin, wie gesagt, auch ein Stück weit, glaube ich, sehr verantwortungsbewusst. Und mir war schon klar, dass wenn es jemand eben auch macht oder machen will, machen kann, dann hängt es natürlich auch so ein Stück weit vielleicht an mir. Ich sage aber trotzdem auch immer, ich bin ja viel in diesen auch Familienunternehmerkreisen unterwegs. Es muss auch immer das Credo sein, gerade auch bei so großen Unternehmen, Kompetenz vor Herkunft. Das ist da so ein geflügeltes Wort. Und deswegen haben wir ja schon auch geschaut, ist es die richtige Ausbildung? Wie geht man an Bord? Wie arbeitet man sich ein? Und es ist natürlich ein Stück große Verantwortung, aber ich habe natürlich auch die Verantwortung für all die vielen Familien, die auch stellenweise bei uns arbeiten. Und das war schon was, was mich irgendwie auch gecatcht hat und was auch einfach wahnsinnig Spaß macht. Und das ist vielleicht auch die zweite Frage, warum ich das mache. Ja, und es ist, man kann natürlich den, also ich liebe es einfach zu gestalten und auch wenn das jetzt vielleicht nicht so dieses klassische oder dieses Klischee bedient, was man vielleicht einer Frau irgendwie zuschreiben würde, das ist auch vielleicht das, mit was man eigentlich auch ganz schön manchmal kokettieren kann, weil es eben nicht erwartet wird und ich mag eigentlich die Momente, wenn Menschen irgendwie überrascht sind von etwas oder vielleicht das nicht oder anders erwartet haben und das ist dann heute doch noch manchmal öfter der Fall, als man es vielleicht vermutet würde im 21. Jahrhundert, keine Ahnung. Aber genau, und ich mag es einfach, Dinge zu gestalten, wie zum Beispiel jetzt unsere nachhaltige Produktserie. Wir haben die seit über 10 Jahren bei uns auch im Rennstall. Wir haben noch einen eigenen Rennstall in der Gruppe. Wir machen da Motorsport. Haben wir getestet, haben das entwickelt. Also ne, im Labor entwickelt, auf der Rennstrecke getestet und dann sozusagen jetzt auf die Straße gebracht. Und ja, das mögen vielleicht so inkrementelle Innovationen sein, aber man kann natürlich einfach unglaublich viel damit auch gestalten, bewirken und auch ja, seinen eigenen Weg finden, wie man Verantwortungsbewusstsein, Innovationskraft, unternehmerischen Gestaltungswillen aber auch irgendwie zum Ausdruck bringt. Und das macht mir Spaß. Und es ist halt was, was irgendwie vielleicht auch bleibt.
Ja, von daher hat es ja eine große, hat es ja schon, na, ich merke da in dem, was du beschreibst, ja ganz viel Schnittmengen, weil das natürlich ja auch, wie du es beschreibst, man bleibt an so Prozessen dran und man will einfach nicht zu früh aufhören und man will natürlich auch was aufbauen und weitergeben. Und gerade im Theater, wir sind ja zutiefst analog. Das heißt, das Theater ist ähnlich wie Radio und was auch immer. Es gibt ja ganz viele Bereiche, die immer wieder abgeschrieben werden. Ganz schlimm natürlich in der Corona-Zeit, wo wir ein schlimmes Tief hatten, weil Theater und Gastronomie waren so die ersten, die weg waren und die letzten, die wieder dazukommen durften. weil das da auch ja geflügelte Worte gab, so von Menschen, was kann ich als erstes weglassen? Na klar, als erstes kann ich mir den Konzerte- oder Opernbesuch sparen. Und ich glaube, dass das im Leben völlig anders ist, dass wir diese Orte, diese analogen Begegnungsorte und diese Austauschorte zutiefst brauchen und dass es auch eine ganz große Sehnsucht gibt. Wir werden die letzten beiden Spielzeiten waren die mit Abstand erfolgreichsten in der Geschichte des Theaters seit 1834. Das heißt, wir hatten noch nie so viele Besucherinnen und Besucher, noch nie so viele Abonnentinnen und Abonnenten. Allein 2700 neue Abonnentinnen und Abonnenten, die sich fest entschieden haben, regelmäßig zum Theater zu gehen. Das ist wirklich, sind mindestens doppelt so viele wie an jedem anderen Theater in Deutschland. Und das zeigt schon, dass es für dieses menschliche Miteinander, dem ich beiwohnen darf, wo die Stellvertreter auf der Bühne was spielen, in eine Rolle schlüpfen und ich kann dem beiwohnen. Ich werde erstmal reduziert auf Auge und Ohr und habe aber dann die Chance, auch gemeinsam zu reflektieren und miteinander ins Gespräch zu kommen. Und deswegen, was du beschrieben hast, auch mit der Verantwortung für die Mitarbeiter, was gemeinsam zu entwickeln und so ganz analog sich dort zu begegnen. Und weil natürlich in der Produktion wird sehr viel automatisiert, aber was du so beschrieben hast, sozusagen, Mensch, so zu tüfteln und sagen, was ist das Kreativ? Wie kriege ich jetzt diese Bio-Lösung in einem nachhaltigen Produkt? Wie kriege ich Dinge zusammen, die vielleicht auf den ersten Blick vielleicht gar nicht zusammengehören? Da finde ich mich total wieder, weil das macht uns auch so, das treibt uns an, tagtäglich zu sagen, wo können wir forschen? Wie können wir für unsere Besucherinnen und Besucher und vorher für uns selbst einen Erkenntnisgewinn schaffen in Prozessen, auch wenn wir vermeintlich bekannte Stoffe auf den Spielplan nehmen, da immer wieder raus zu ziselieren, was steckt für uns an wirklich Neuem, an Innovationen drin und wie können wir das mit anderen teilen und wechselseitig aneinander wachsen. Von daher habe ich mich total wiedergefunden in dem, was du erzählt hast.
Mir fallen zwei Sachen ein. Auch noch eine Anekdote aus meinem Studium. Mein Schwerpunkt lag bei Controlling und wir haben dann am Staatsballett in München habe ich eine Projektarbeit gemacht. Also irgendwie bin ich irgendwie wieder zum Theater oder zum Ballett dann wieder gekommen. Und damals hatten die das große Problem, die hatten ihre ganzen Filme, die Choreografien, die sie getanzt haben, die waren alle irgendwie auf so analogen, entweder Filmkassetten oder Bänder und wir sollten für die so eine Art Datenbanklösung entwickeln, wie sie ihre ganzen Filmbestände quasi digitalisieren können. Genau, das war so meine Aufgabe. 3 Monate am Staatsballett in München, das war auch total spannend. Das war immer super schön, weil wir dann auch immer für so Stehkartenplätze, so irgendwie 7 Euro oder so, durften wir dann immer zu allen Vorstellungen. Es war total cool. Es war wirklich eine tolle Zeit. Das war das eine. Und das andere, was ich spannend fand, ist, dass du gesagt hast, ihr schafft so eine Art Sehnsuchtsort auch für die Zuschauer, für die Menschen. Und mich würde irgendwie interessieren, weil wir waren auch jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal bei den Nibelungenfestspielen als einer der Sponsoren dabei. Und ich habe da auch so ein bisschen in die Richtung das auch gesagt, dass das Herz irgendwie mal wie so eine Art Auszeit braucht, um ein bisschen wieder leichter zu werden von all dieser Schwere, die irgendwie so gefühlt über dieser Gesellschaft liegt und dass das wie so eine Art Ort ist, wo man sich vielleicht auch mal hinflüchten kann ins Theater oder jetzt, wie gesagt, bei den Festspielen, um einfach mal so ein bisschen auch, ich will nicht sagen zu fliehen, aber einfach die Gedanken mal woanders hinzulenken. Und das finde ich total spannend und mich würde jetzt interessieren, zum einen, aber jeder, der Zuschauer, das ist ja wie wenn man vor einem Kunstwerk steht, jeder interpretiert ja auch irgendwie so ein Stück weit anders. Wie blickst du da drauf? Und das zweite ist so ein bisschen, ihr hast ja gesagt, ihr seid sehr analog. Wie schafft ihr es dann die junge Generation, die ja sehr viel über vielleicht auch Social Media tickt, die auch fürs Theater reinzuholen und für dieses Analoge wieder zu begeistern? Weil es ist ja nicht total wichtig, dass wir auch gerade die junge Generation, wie auch für Kultur, für diesen Raum, wo man sich begegnet und in den Diskurs kommt, mehr wieder begeistern kann.
Ich fange mit dem zweiten Thema an, wenn ich darf. Ich schon mir eine Zeit an in Mannheim am Nationaltheater, habe ich eine Projektverantwortung gehabt für was ich dann in Oldenburg weitergemacht habe und was wir in Mainz auch tun. Das sind unsere Schulprojekte Theaterstarter und Enter. Das heißt, alle Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klasse kommen einmal im Jahr und der 5. bis 8. Klasse auch aus, nicht nur aus Mainz, sondern auch aus Rheinhessen. Es wächst immer weiter. Mittlerweile haben wir über 800 Schulklassen, die regelmäßig zu uns kommen. Und wir haben also ein Projekt, ich beschreibe es mal an MyEnter, 5. bis 8. Klasse. Man kommt zweimal im Jahr, einmal zu einer einer Theaterrallye, wo man auf 2,5 Kilometern durch das Haus jagt, immer jemand von uns vorne und hinten dran, in der Viertelstundentakt starten die Schulklassen und da schließen sich, warum gibt's da 70 verschiedene Berufe, warum arbeiten da Menschen aus 34 Nationen, was brauche ich, ne? Kommen natürlich auch in die Requisite, dürfen auch viel selbst anfassen und miterleben. Und am Schluss sich natürlich auch noch selber nochmal kostümieren und ein Erinnerungsfoto im Klassenverband machen. Und man geht aber auch an altersspezifische Produktionen in Oper, Schauspiel und Tanz und Konzert, die speziell für diese Altersgruppe jeweils entwickelt werden, zu einem symbolischen Eintrittspreis von 4,75 € und die Rallye ist ganz umsonst. Das heißt, wir stellen sicher, dass Theater ein Wert ist und wir versuchen eben, dass keine Ängste aufkommen, unabhängig von Theater, Vorbildung der Eltern und von dem Engagement des jeweiligen Lehrers oder der Lehrerin eben systematisch rangeführt wird, eben gerade auch die Sonderschulen, die Förderschulen, die Realschulen plus natürlich auch alle Gymnasien, damit alle sozusagen teilhaben können. Und die eigentlich erste gestellte Frage, das führt eben dazu, dass alle selbstverständlich erstmal im Theater sind. Da verliert man die vielleicht zur Pubertät und sagen, oh, jetzt gibt's was Cooleres als Theater, aber sie kommen dann hinterher wieder. Und wir wollen jetzt ein Projekt starten. Ich habe schon angefangen, da würde ich dann bei dir auch mal vorbeikommen. Vielleicht habt ihr ja auch Auszubildende. Für die Studierenden gibt es eigentlich relativ viel Projekte und da sind wir gleich gerade eher ein bisschen gecrashed, dass unser langjähriges Studierendenprojekt zumindest an der Uni jetzt nicht weitergeführt wird, aber an der Hochschule, an der Katholischen Hochschule schon. Und wir versuchen jetzt auch ein ganz niederschwelliges Projekt gerade für die Auszubildenden, für die FSJ-Lass und für die Buftis zu machen, damit die auch die Chance haben, für einen ganz symbolischen kleinen Betrag eben ins Theater zu kommen und eben aber auch auf den Top-Plätzen zu sitzen, auf den bestmöglichen, um Theater zu erleben. Und das Zweite, also das, was du zuerst gefragt hast, wie schafft man es, die Menschen für diese Stoffe zu begeistern und wie schafft man das Elitäre rauszunehmen, damit man das Gefühl hat, wenn ich jetzt was nicht verstehe, ist das gar kein Problem. Hm. Und da kommen wir wieder zu unserem Auftaktsthema, Riesling oder Grauburgunder. Wir haben vor 2 Jahren und einem Monat oder vor 2 Jahren und 1,5 Monaten was gestartet, wo die viele der Medienvertreter und einige unserer älteren Abonnentinnen im Vorfeld erstmal auch Leserbriefe geschrieben haben, gesagt, was für ein Mist. Zwangsverköstigung. Wir haben seit der Zeit die Situation, dass wenn man zu uns ins Theater kommt, dass die Getränke 1 Stunde vor der Vorstellung und auch Brezel und Spundekäs und sonstige vegane und glutenfreie Snacks, aber unbegrenzt Getränke vor der Vorstellung und in der Pause inklusiv sind und bei Premieren noch 2 Stunden hinterher für den symbolischen sich gerade so tragenden Beitrag, den alle bezahlen. Wir haben die günstigen Eintrittspreise ein bisschen gesenkt und die höchsten um 1 € erhöht, sodass niemand die Schwelle hat, diesen Beitrag, der jetzt in dieser Spielzeit 8 € ist, dass das jeder leisten kann. Und dafür kann ich, wenn man sich hinterher ausredet, Mensch, jetzt habe ich vorher einen Sekt getrunken und eine Brezel gegessen und Spundekäs und Wasser in der Pause noch 2 Wein getrunken und habe noch das Programmheft umsonst und die Garderobe ist jetzt auch inklusive, ist alles kostenlos. Man braucht kein Geld mehr bei uns. Warum machen wir das? Nicht, weil wir der bessere Gastronom sind und weil wir den Weinkonsum ankurbeln wollten, sondern weil die Menschen sofort in Austausch treten. Man muss nicht mehr anstehen. In der Pause, es dauert, ich stoppe immer jede 10. Vorstellung, stoppen wir am Anfang jede 5., jetzt jede 10. Wie lange dauert es, bis vom ersten Gast in der Pause, der ein Getränk hat, bis der letzte was zu trinken hat? Und es dauert immer zwischen 34 Sekunden und 1:08 Minute. Damit alle sofort ins Gespräch kommen, weil ich habe mich immer so aufgeregt bei uns und anderswo, dass man 2/3 der Zeit in der Pause mit Anstehen verbringt.
Ich habe jetzt erst verstanden, dass der Weinkonsum die Hemmungen ein bisschen fallen lässt, aber es ist eher so, dass ihr den organisatorischen Aufwand reduziert habt.
Ich dachte auch erst, man muss sich wahrscheinlich die Vorstellung künftig schön trinken und alle dachten, boah, wir werden totale Alkoholprobleme haben und die Leute werden sofort trinken. Die örtliche Zeitung hat auch gleich einen Versuch gemacht bei der ersten Vorstellung, wie viel Wein schaffe ich denn? Sie haben 7 geschafft, also 3 vor der Vorstellung und 4 in der Pause. Das ist aber eher die Ausnahme. Tatsächlich hat der Anteil der alkoholhaltigen Getränke um über 20% abgenommen, weil fast alle natürlich sich jetzt sofort ein Getränk nehmen. Wir haben der Renner ist immer unser alkoholfreier Cocktail des Tages. Aber auch sonst alkoholfreie Biere, Säfte, Schorlen, Wasser.
Ich denke, das kommt jetzt auch immer mehr, ne? Das Thema alkoholfrei.
Ja, es wächst total. Man kommt aber sofort ins Gespräch und das ist die lange Antwort auf deine kurze Frage. Dadurch, dass man sofort da ist, sich sofort austauscht, sich abstimmt, warum bin ich hingegangen mit der Erwartungshaltung oder was ist jetzt in der Pause? Und das führt eben dazu, dass es überhaupt nicht elitär ist, sondern dass man einfach miteinander sofort im Austausch ist und das, was wir auf der Bühne verhandeln, stärker verhaftet. Und ich glaube.
Und das ist aber auch bei den jungen Menschen so. Also ihr merkt auch, dass dieses Konzept bei den jungen Menschen auch aufgeht, weil die haben ja, glaube ich, also würde man ihn jetzt wahrscheinlich eher so attestieren, ich überspitze jetzt mal so ein bisschen, hängen halt in ihren Handys drin und haben vielleicht sogar Berührungsängste mit genau so einem Konzept. Ich überspitze, wie gesagt, aber wie ist da der Anteil von
denen? Die Zahlen der Besucherinnen und Besucher ist extrem gestiegen und am meisten im Bereich der jungen Besucher, also im Bereich der ganz Jungen. Und vor allem gelingt es uns jetzt immer mehr, auch gerade die jungen Familien, nachdem sie Kinder bekommen haben, den Einstieg wieder zu schaffen. Hm. Es werden sehr viele Abos auch verschenkt, weil dieser sanfte Theaterzwang, der ja teilweise auch von Karl Valentin schon angefordert wurde, den gibt's ja tatsächlich wirklich, wenn man sagt, ich nehme mir so ein Abo, dann habe ich zumindest einen Kalender. Ich kann zwar immer tauschen, ne? Wenn ich nicht kann, ist gar kein Problem. Man kann für die Mini-Gebühr von 1,50 € immer woanders wieder hintauschen. Sodass man ja gar keinen Zwang hat, aber man hat es schon und man lässt es auch nicht verfallen. Und dann geht man auch hin und vor allem guckt man sich darüber auch Produktionen an und Stoffe an, die man gar nicht kennt. So wie du vielleicht sonst auch nicht ins Ballett gegangen wärst, was du sonst gemacht hättest. Und bei uns, wer im zeitgenössischen Tanztheater ist und einmal dabei ist, ich habe jetzt gerade am Freitag die 28. oder 29. Mal mir die Vorstellung Soul Chain von Sharon Ayal angeguckt. Wir haben 118 Vorstellungen davon gespielt, alle ausverkauft, alle mit stehenden Ovationen in der ganzen Welt. Eben auch in New York, in London, in Paris, in Rom, jetzt nächstes Jahr geht's wieder zum zweiten Mal nach Tokio. Also das heißt, es gelingt immer wieder Menschen, wenn die erstmal da sind, total zu begeistern.
Und
gerade jung. Und deswegen, wie geht es denn, wie kriegst du die jungen Menschen zu euch in Beruf? Und wie könnt ihr junge Menschen für die Schmierstoffe begeistern? Ich wusste gar nicht, wie ich das fragen darf. Daniela,
ja,
du hast schon gezuckt.
Ja. Nein, ich muss schon ein bisschen zucken, weil wir hier heute so ein hartes Zeitregiment haben, weil es hier direkt weitergeht. Deswegen würde ich gern schon zu unserer letzten.
So schnell
geht bei einem guten Blind Date die Zeit um.
Ich habe auch noch eine Frage wegen den Bühnenbildern, weil du gesagt hast, dass die einfach...
So ist das schon bei uns.
Was passiert bei denen? Das ist auch nicht wirklich nachhaltig eigentlich, oder?
Doch, es wird alles tatsächlich schon vorher, bevor wir es bauen, überlegt, wie man es wieder entsorgen kann. Das heißt, wir wissen schon, bevor wir es bauen,
aber ihr könnt es nicht wiederverwenden.
Und sehr, sehr viel wird wiederverwendet und alle in Kostüme landen im Fundus. Die Masken bleiben, die Perücken bleiben, also alles, was man wiederverwenden kann, ist total nachhaltig.
Darf ich mal in diesen Fundus reinschauen?
Genau, weil das wäre jetzt nämlich, das wäre jetzt so eine abschließende Frage. Ich hätte gerne noch von euch, bevor die allerletzte Frage kommt und wirklich kurze Antwort, diese Wirtschaft und Kunst, Wirtschaft und Theater, habt ihr während des Gesprächs irgendwie schon gemerkt, wie könnte man das miteinander verbinden, abgesehen davon, dass du schon gesagt hast, kann ich kommen? Gibt es was, wo du sagst, das finde ich spannend und stimmt, eigentlich ist es wenig miteinander connected und was hast du schon so erste Ideen, was man gemeinsam umsetzen könnte?
Schwierig. Also den ersten Impuls jetzt so ganz konkret noch nicht, aber mir kommen schon so ein paar Gedanken auch in den Kopf. Ich meine, klar, das ist was glaube ich immer nahe liegt, ist, also es gibt halt, die Verknüpfung liegt nahe mit Sponsoring, ja, zwischen Wirtschaft und Theater, aber ich glaube, man könnte noch viel mehr machen darüber hinaus, weil ich meine, worum geht's dabei auch immer um Kreativität? Das können wir uns, glaube ich, in der Businesswelt auch ein Stück weit abschaffen von den Kunstschaffenden, von den Kreativen. Du hast ja auch gesagt, dass ich male, wenn ich mal dazu komme. Mittlerweile ist es leider sehr, 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 aber das genieße ich daran eben auch immer sehr, wenn man in diesen Auszeiten ist, in diesem, ja, man kann schon fast sagen, so ein bisschen in den Flow vielleicht reinkommt, dass man da einfach Raum schafft auch für neue Ideen und wenn man da vielleicht Ansätze finden könnte für Kooperationen, wie man sich einfach wieder mal ein bisschen lösen, frei machen kann und einfach in diesen kreativen Raum eintaucht. Ich glaube, das könnte ein ganz spannender Aspekt sein.
Hast du Ideen?
Also ganz sicher. Und das Schöne ist ja, dass man die ja gar nicht in diesen limitierten Minuten hier jetzt sofort kreieren muss, sondern dass ja das, was Silke Philipps-Teters auch vorhatte, dass wenn man sich trifft, dass das matcht. Und ich würde mir natürlich total wünschen, dass wir uns treffen. Es muss ja nicht bei der Requisite bleiben. Es gibt ja noch 69 andere Berufe. Und vielleicht schaffen wir es ja wirklich zusammen einmal
sehr gerne.
Sowohl bei dir als auch bei mir nochmal das Blind Date in ein wirkliches verabredetes Date umzumünzen, weil ich das natürlich unbedingt noch wissen will. Wo sind sozusagen diese Kreativprozesse bei euch? Wo sind diese Momente und was ist das, was einen antreibt? Also da gibt es noch ganz viel, was ich jetzt nicht habe erfahren dürfen, weil ich so lange geredet habe und deswegen werden wir ganz sicher Felder finden. Und ich finde, Sponsoring ist immer ein Thema, aber ich mag keine Einbahnstraßen. Es muss immer, wenn man Partnerschaften lebt, muss es immer für beide ein Vorteil sein. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir im Moment sozusagen zwar auf Partnerschaften angewiesen sind und ich wünsche mir einfach sehr, dass wir gucken, wie können wir dieses Feld zusammen weiterentwickeln und wirklich was entdecken, was uns beiden Freude macht. Und
dann, allerletzte Frage, ist es ein Match?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Werdet ihr euch wiedersehen?
Kriegen wir eingetütet.
Sehr gut.
Hier, gemischte Tüte, ne?
Dann, vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart, dass ihr hier auch zu Gast bei diesem Live-Podcast wart. Ihr habt gemerkt, wie schnell die Zeit umgeht mit uns.
Verdammt, ja, viel zu schnell.
Oh. Wir wünschen euch ein gutes Treffen. Wir sind natürlich gespannt, wenn ihr uns dann erzählt, was daraus geworden ist freuen uns, von euch zu hören. Alle, die zuhören und auch die zuschauen, ihr könnt die Geschenke euch dann nochmal in den Social-Media-Kanälen angucken und wir sagen Dankeschön, Alexandra Kuhlmann und Markus Müller.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt es jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind Date Gäste bei Gemischte Tüte.